Willkommen zu einer neuen Folge von Fragen, Antworten und Gedanken zum Thema außerkörperliche Erfahrungen und alles, was damit zusammenhängt. Ich habe eine Frage in den Kommentaren gefunden, die sehr interessant war, die ich aber etwas umformulieren musste aus Verständlichkeitsgründen. Und ich hoffe, ich habe sie adäquat umformuliert, sonst möge der oder die Fragestellerin nochmal auf mich zukommen, damit ich das besser verstehe. Aber ich glaube, ich habe so den Sinn daraus gezogen und konnte die Frage jetzt nochmal so ein bisschen in eine ja, bessere Form bringen, damit es für alle verständlicher ist. Es geht darum, dass der oder die Fragestellerin eine Wahrnehmung hat von einem Seelenschnipsel, so nennt er diesen Seelenaspekt, der im Ersten Weltkrieg im Schützengraben regelrecht verreckt ist und offenbar ja zugehörig ist und oder vielleicht ja aus einer früheren Inkarnation des Fragestellers oder der Fragestellerin stammt. Die eigentliche Frage: Kann ich in meiner Inkarnation heute diesen im Schock Verstorbenen, der vielleicht in einer Erlebensschleife hängen geblieben ist, auf seinem Weg von hier aus unterstützen oder machen das die Helfer drüben? Allein durch meine Bewusstwerdung des Erlebens dieses Soldaten löst sich ja schon etwas. Kann man da noch mehr tun? Ja, sehr spannend, ist auch ein Thema, zu dem ich große Resonanz habe, denn ich habe genau mit diesem Thema wirklich angefangen mit richtig guten außerkörperlichen Erfahrungen. Wer meine Geschichte kennt, weiß, dass ich mich lange abgemüht habe mit den klassischen Austrittstechniken und das hat auch ein Stück weit funktioniert, aber ich habe es lange Zeit nicht vermocht, so von der Stelle zu kommen und das adäquat zu navigieren. Interessanterweise habe ich aber Zugang gefunden zu anderen Bewusstseinsebenen, unter anderem eben auch einem Bereich, der in der Monroe-Methode, in der klassischen als Fokus 23 bezeichnet wird, aber in anderen Beschreibungen als ja, Teile der unteren Astralwelt. Hier sind Seelenanteile ansässig, die nach ihrem Übergang nicht begleitet werden konnten oder aus freien Stücken auch einfach noch verweilen oder einfach komplett unbewusst in ihrem Sterben waren, so dass sie auch immer noch nicht wissen, dass sie die Dimension gewechselt haben. Und ich weiß, das ist ein Thema, das wird besonders in der Ausbildung oder in besonderen Ausbildungsformen bei Jenseitsmedien stark angezweifelt oder auch kritisiert. Das ist mir relativ egal. Ich möchte das nur an dieser Stelle erwähnen, weil mich das so ein bisschen auch, na, stören tut es mich nicht, aber ich finde es ein bisschen bedenklich. Viele Jenseitsmedien sind der Auffassung, es gibt nur das Diesseits und das Jenseits und es gibt sonst darüber hinaus nichts. Wie sich das Jenseits gestaltet oder wie man es definiert, darüber wird dann reichlich wenig gesagt und das ist auch gar nicht unbedingt thematisiert in den Ausbildungen. Es heißt nur, jede Seele geht ins Licht. Und das ist aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung nicht unbedingt der Fall. Das Jenseits als solches ist ein unglaublich komplexes, multidimensionales Gebiet in sich sehr verschachtelt und ja, wie schon gesagt, also nicht einfach zu begreifen. Und auch nach 25 Jahren außerkörperlicher Erfahrungen bin ich nicht dort, dass ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich habe das alles verstanden. Und deshalb finde ich so ein bisschen bedenklich, wenn man als Medium einfach sagt, nee, es gibt nur das Licht und es gibt nur das, ja, die physische Realität und jeder, der geht automatisch ins Licht. Ich habe meine wirklich ersten super guten außerkörperlichen Erfahrungen genau in diesem Bereich gemacht, wie ich eben schon erwähnte, und konnte sehr gut in diesem Bereich von Fokus 23 andocken und Informationen sammeln. Unter anderem eben auch verifizierbare Informationen von Verstorbenen, die sich über Einwohnermeldeamt oder später auch dann über das Internet so gut verifizieren lassen konnten, dass es für mich genug Beweiskraft hatte, um sagen zu können, okay, dieser Mensch hat in dem und dem Ort zu dem und dem Zeitpunkt gelebt, die Information habe ich und das hat sich zum Zeitpunkt seines Todes zugetragen. Viel mehr Beweis kann man nicht bringen und für mich ist es vollkommen ausreichend, wenn mir dann jemand sagt, ich bin hier in einer Situation und in dieser Situation ein Stück weit, sitze ich fest. Ich sage das ganz vorsichtig mit dem Festsitzen, weil für viele ist das kein Festsitzen, sondern eine Entscheidung aus freiem Willen. Wir haben unsere geistigen Helfer, deren Teil ihres Jobs ist, ganz klar uns nach dem physischen Tod weiter zu begleiten und dafür Sorge zu tragen, dass wir im Sinne der größeren Evolution auch ja in dem Frequenzbereich ankommen, wo es für uns adäquat ist. Aber es gibt Seelenanteile, die einfach noch nicht fertig sind oder die nicht wahrhaben wollen, dass da etwas geschehen ist, was ihnen nicht mehr erlaubt, am physischen Leben teilhaben zu können. Oder eben, wie hier in dieser Frage ausformuliert wurde, ein Schocktod oder ein plötzlicher Tod eben der Grund des Ablebens ist und womöglich ja, da jemand in einer Erlebensschleife hängt, die kein Ende nimmt. Wir, wenn wir das aus unserer linearen zeitlichen Perspektive betrachten, haben dann sofort den Eindruck, oh mein Gott, das ist ja furchtbar, der sitzt da seit dem Ersten Weltkrieg und erlebt immer wieder das Gleiche. Für denjenigen, der das erlebt, ist das Erleben anders, denn dort gibt es diese lineare Zeit nicht in der Form, wie wir sie hier kennen. Ich bin heute davon überzeugt, dass es auch in der Astralwelt ein Zeitgefüge gibt. Allerdings darf man das nicht so verstehen wie unsere lineare Zeit hier, sondern das sind komplexe Strukturen, die ich persönlich nicht verstehe, aber mir ist sehr deutlich, dass es dort auch eine Art von Zeittaktung gibt. Aber jemand, der in so einer Erlebensschleife festhängt, der hat kein Zeitgefühl. Das ist so, als würde sich das gerade zutragen und er lebt in diesem Moment oder er erlebt in diesem Moment. Oder sie natürlich auch. Wir können durch unsere Bewusstheit da schon eine Menge bewegen und manchmal ist es schon ausreichend, sich überhaupt so eines Seelenanteils bewusst zu werden, um da ein bisschen Licht in diese Struktur zu bringen, die teilweise sehr fest sein kann. Robert Monroe und Elisabeth Kübler-Ross haben vor vielen Jahren ein Programm entwickelt, was auch heute noch am Monroe-Institut unterrichtet wird, mit dem Titel Lifeline. Und es geht um den Dienst am Verstorbenen und genau an dem Verstorbenen, der eben sich in so einer Situation befindet. Und da gibt es ein sehr genaues Protokoll, das wird gemeinsam geübt und durchgesprochen, wie man innerhalb so einer AKE das Ganze navigieren kann, um so einen Seelenanteil oder womöglich auch gleich mehrere Seelenanteile dazu zu bewegen, den nächsten Schritt in ihrer Evolution zu tun und mit ihren Guides dann quasi ins Licht zu gehen. Oftmals ist es von unserer Perspektive aus einfacher, die Aufmerksamkeit solcher Seelenaspekte zu erlangen, als es die Geisthelfer können. Denn die sind sehr feinstofflich. Und wenn dieser Seelenanteil sehr physisch ausgerichtet ist in seiner Energie und versucht, hier teilzuhaben, dann hat er keine Wahrnehmung für die Geisthelfer oder das geistige Team. Und da können wir eben tatsächlich eingreifen. Und wie ich eben schon gesagt habe, manchmal ist eine Bewusstwerdung dessen schon genug, aber manchmal vielleicht auch nicht. Und dann kann man das, wenn man die Wahrnehmung von diesem Seelenaspekt hat, sehr schön über ein Zwiegespräch in einer Meditation lösen, bis man den Eindruck bekommt, dass sich dort etwas bewegt. Man kann das natürlich auch von außen betreuen lassen, von jemandem, der mit dieser Art oder der Methodik vertraut ist. Im Schamanismus gibt es Ansätze dafür oder wie ich eben auch erwähnte, ganz genau definiert in der Monroe-Methode. Aber ich bin sicher, es gibt auch noch andere Ansätze, die eine solche Arbeit erlauben. Ja, das dazu. Ich hoffe, die Frage damit beantwortet zu haben. Wenn nicht, wie gesagt, gerne nochmal zurückkommen mit dem Thema. Dann kann ich da nochmal näher drauf eingehen, beziehungsweise auch umformulieren für ein besseres Verständnis. Zweite Frage. Hier geht es jetzt um, ja, das Üben beziehungsweise das Erreichen einer außerkörperlichen Erfahrung. Und das ist eine zweiteilige Frage, die so sehr ineinander übergeht. Ich will sie mal vorlesen. Wie schafft man es, sein Körpergefäß richtig zum Einschlafen zu bringen? Die Schlafparalyse ist doch bei einer klassischen AKE bereits die halbe Miete. So frage ich mich, wie schafft man es, sich wirklich gut zu entspannen und ich sage mal aktiv einzuschlafen? Es geht noch weiter. Das ist jetzt aber nicht so wichtig im Kontext der Frage. Zweite Teil. Es ist schon oft vorgekommen, dass ich eine spürbare Schlafparalyse bekommen habe, aber erst nachdem ich 60 bis 90 Minuten rumgelegen habe. Die Paralyse wurde eher durch Ausharren erreicht, indem der Körper geduldig auf Null runtergefahren wurde, anstatt durch zügiges, aktives Einschlafen. Ich schaffe auch einen Austritt, aber ich bin dann oft eher in einer Art Traumwelt, die schon der echten Umgebung ähnlich ist, teils luzider Natur, aber alles ist etwas unkontrolliert. Oft kann ich mich nicht oder nur extrem schwerfällig mit nur viel Kraftaufwand bewegen. Ich denke zu wissen, dass es definitiv nicht die klassische Echtzeit-Astralwelt ist. Was passiert da und wie kann ich das zu einem echten Austritt in die Astralwelt umwandeln? Ja, da kommt noch ein zweiter Fragesteller dazu. Ich nehme die Frage gleich mit. Meine Frage zum Thema außerkörperliche Erfahrung wäre folgende, und zwar immer, wenn ich zum Üben auf dem Rücken liege und in die Entspannung komme, setzt bei mir so ein total nerviger Schluckreflex ein. Damit ist es mir dann absolut unmöglich, mich weiterhin zu entspannen, und ich breche den Versuch augenblicklich ab. Das ist sehr frustrierend. Und jetzt kommt noch eine dritte Frage, die auch in diese Richtung geht. Da schreibt jemand, es passiert mir immer kurz vorm Einschlafen, dass ich halb wach, halb schlafend bin, spüre eine Art Vibration im Körper, manchmal auch ein Dröhnen und dann kommen Hände, ziehen mich aus dem Körper heraus, so ist die Wahrnehmung und vielleicht sehe ich manchmal geometrische blaue Muster vor dem inneren Auge und dann fühle ich eben, wie gesagt, diese Hände und werde durch die Wohnung gezogen bis circa in 2 Meter Höhe. Manchmal klebe ich an der Decke, manchmal bewege ich mich auch im Raum. Alles ist so identisch, wie ich es beim Schlafengehen wahrgenommen habe. Nur die Farbe der Serviette auf dem Tisch ist nicht gelb, sondern weiß. Es ist sehr real und ich kann mich jahrelang an Details erinnern. Ist das eine AKE oder ein Traum? Es ist immer verschieden. Ja, all diese Fragen gehen so sehr in eine Richtung, deswegen will ich die hier als Paket beantworten. Zum einen ist es wichtig zu begreifen, dass es nicht nur die eine Art und Weise gibt, eine außerkörperliche Erfahrung einzuleiten. Und ich erlebe in meinen Workshops oft, dass es Menschen gibt, die sehr versessen darauf sind. Es muss auf diese Art und Weise geschehen, weil so hat es der und der erlebt oder William Buhlmann oder wer auch immer schreibt in seinem ersten Buch, diese Technik ist die, die funktioniert hat und so will ich das jetzt auch versuchen. Ich möchte hier an dieser Stelle ganz klar sagen, die Schlafparalyse ist keine Grundvoraussetzung für eine außerkörperliche Erfahrung. Das ist eine Grundvoraussetzung für die klassischen Austrittsmethoden. Und jetzt bitte ich genau zuzuhören. Ich beziehe mich jetzt auf das Modell aus der Theosophie, in der beschrieben wird, dass wir als multidimensionale Wesen unterschiedliche Vehikel zur Verfügung haben, die dort als Energiekörper bezeichnet werden. Zunächst mal den physischen Körper, ist ja auch ein Energiekörper in seiner Form, nur sehr dichte Energie. Dann den ätherischen Körper, der sehr eng mit dem physischen Körper zusammenhängt und auch nicht ohne den physischen Körper existieren kann. Dann kommt der Astralkörper, dann der Mentalkörper und dann gibt es darüber noch weitere Schichten, die jetzt aber für unseren Kontext hier nicht unbedingt erwähnenswert sind. Wir bleiben mal beim ätherischen, physischen und Astralkörper. Bei mir war es so, dass ich enorme Herausforderungen hatte, eine außerkörperliche Erfahrung einzuleiten über das Spiel mit dem ätherischen Körper. Und das ist der Körper, den wir nutzen, wenn wir Techniken anwenden, wie das Herausrollen aus dem physischen Körper oder das sich an einem Seil hinabziehen, an einem imaginären Seil aus dem physischen Körper heraus. Es gibt da unglaublich viele Ansätze, die aber am Ende alle das Gleiche verfolgen, nämlich Ja, einem Glaubenssatz zu folgen, der besagt, das Bewusstsein ist im Körper verankert und ich muss mich da irgendwie rausschälen. Hier möchte ich ganz deutlich sagen, dass alle großen AKE-Lehrer im Laufe der Zeit für sich festgestellt haben, egal ob sie in den Anfängen darüber in ihren Büchern geschrieben haben oder nicht, dass da nichts im Körper festsitzt. Irgendwann kommt man zu dieser Annahme. Und ich sage ganz bewusst Annahme, weil es geht darum, das anzunehmen für sich. Das Bewusstsein ist nicht im Körper verankert. Es sitzt da auch nicht fest. Der Körper hat kein Bewusstsein. Das Bewusstsein ist nicht im Körper, sage ich jetzt mal, sondern der Körper ist im Bewusstsein. Der Körper ist eine Projektionsfläche, die als eine Art Avatar von Seiten des Bewusstseins genutzt wird, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln. Und wenn man das mal wirklich sacken lässt, das Bewusstsein ist nicht im Körper, sondern der Körper ist im Bewusstsein. Oder anders formuliert, der Mensch hat keine Seele, sondern die Seele hat den Menschen. So können wir es auch formulieren. Ist in etwa, kommt es auf das Gleiche hinaus. Fakt ist, da muss nichts aus dem physischen Körper heraus. Wir können das als Übungsmethode zugrunde legen. Und was wir da tun ist, wir arbeiten mit dem ätherischen Körper, mit dem Vehikel, was als allernächstes energetisch gesehen am physischen Körper dranhängt. Wenn man einen Austritt erlebt, in den ätherischen Körper hineinprojiziert, dann ist es genauso wie das jetzt in diesem Moment im physischen Körper ist, das Bewusstsein nutzt diesen ätherischen Körper als Projektionsfläche und erlebt über dieses Vehikel. Aber der ätherische Körper hat gewisse Limitierungen. Eine der Limitierungen ist, dass er sich nicht sehr weit vom physischen Körper entfernen kann. Und wenn ich hier lese, das geht nur in einem Radius von 2 Metern in etwa, dann zeigt mir das, dass der oder diejenige im ätherischen Körper unterwegs ist und da kann auch nicht viel mehr passieren. Das ist schon mal gut als Erkenntnis oder ist schon mal gut zu wissen. Es funktioniert, das sehe ich ja auch, über eine Schlafparalyse, aber es bleibt dann da irgendwo in dem Raum. Der ätherische Körper befindet sich dann auch nicht in der physischen Realität, zumindest nicht nach meinem Verständnis, sondern in einer Art Substruktur, die zu 90 oder 95% der physischen Realität identisch ist. Aber gewisse Merkmale sind anders, so wie hier erwähnt wird. Alles ist genauso, wie es war, als ich ins Bett gegangen bin, nur während der Erfahrung nämlich war, dass die Serviette auf dem Tisch eine andere Farbe hat. Genau das wird häufig auch von anderen AKE-Experten beschrieben. William Buhlmann beschreibt das sehr schön an einem Beispiel, dass er nach einem Austritt einen Kamin in seinem Wohnzimmer vorgefunden hat, der aber in Realzeit, im physischen Leben gar nicht da ist. Der sich aber schon ein Stück weit durch die Dimensionen manifestiert hat, aber nur bis in diese Substruktur vorgedrungen ist und den letzten Schritt sozusagen noch nicht vollbracht hat. Und das ist der feine Unterschied zwischen diesen beiden Ebenen, die sehr nah miteinander in Verbindung stehen. Das heißt, solange ich im ätherischen Körper festsitze, in Anführungsstrichen, habe ich eine außerkörperliche Erfahrung im sehr klassischen Sinn, aber ich komme nicht weit damit. Dafür wäre dann ein Wechsel in den Astralkörper vonnöten. Ich habe die Erfahrung gemacht mit Hunderten von Seminarteilnehmern, dass es ja für die meisten doch sehr schwierig ist, überhaupt in diesen ätherischen Körper hineinzurutschen oder das Bewusstsein dorthin zu fokussieren. Für viele ist es einfacher, direkt in den Astralkörper zu projizieren, aber da fehlt dann unter Umständen dieses Austrittserlebnis und das scheint für das Ego vieler Menschen extrem wichtig zu sein, weil sie sich davon nicht lösen können. Kleiner Tipp, es ist nichts damit verkehrt, dass man auf diese Art und Weise übt und praktiziert. Man lernt unglaublich viel über sich selbst in dieser Übungsphase. Das ist eine spirituelle Praxis, das Üben der außerkörperlichen Erfahrungen. Und ich habe das auch natürlich jahrelang gemacht, bis ich irgendwann zu einer neuen Erkenntnis gekommen bin. Und dann wurden die Dinge für mich auch einfacher, weil ich festgestellt habe, der ätherische Körper ist kein gutes Resonanzfeld für mich, habe keine gute Anbindung dahin. Für mich war es eher so, dass ich tatsächlich, und das ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, in den Mentalkörper ganz einfach hineinkam, aber Wenn man da hinein projiziert, hat man nicht dieses klassische Austrittserlebnis. Das ist für das Ego schade, aber für mich ist als Erlebender unterm Strich wichtig, was bringe ich für Informationen zurück von meinen Reisen und nicht unbedingt, wie hat sich der Austritt abgespielt. Wenn wir uns heute rückblickend Menschen anschauen wie Robert Monroe oder auch jemand, der noch lebt, der William Buhlmann, die haben keine Praxis, wo sie sich hinlegen und eine Schlafparalyse gehen. Setzen sich in ihren Lehnstuhl, machen die Augen zu und wissen einfach. Ne? Wir sind multidimensionale Wesen und stellen ihre Wahrnehmung um. Monroe hat es Phasing genannt, von einer Bewusstseinsphase in eine andere zu wandern. Dafür ist kein Austritt nötig. Für mich wäre hier noch zuzufügen, dass ich das gut nachvollziehen kann, dass so eine liegende Position schwierig ist, sei es wegen dem Schluckreflex, oder auch, weil man Seitenschläfer ist und auf dem Rücken Schwierigkeiten hat, zu entspannen. Ich habe super gute Erfahrungen gemacht mit einem stufenlos verstellbaren Gartenstuhl beziehungsweise einer Gartenliege. Und jeder, der sich ernsthaft mit diesen Austrittstechniken beschäftigt, dem kann ich nur raten, investiere in so eine Gartenliege. Die kann man schön zurückstellen, ohne dass man komplett liegt, kann so in halb sitzender Haltung wohlgestützt dort seine Übungen machen und projizieren. Das hat zwei Vorteile. A, assoziiert der Körper diese Position nicht mit Schlaf, so wie das im Bett ist oder vielleicht auch im Plattenliegen. Wir sind ja sehr konditioniert, dass der Körper dann auch dazu tendiert, direkt in den Schlafmodus überzugehen. Und B, ist es einfacher, die Aufmerksamkeit zu halten in halb sitzender Position, wenn man nicht so ganz komplett gerade liegt. Das ist für mich sehr wichtig gewesen, diese Erkenntnisse. Und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen in so verstellbaren Gartenliegen gehabt. Kann ich also nur wärmstens empfehlen. Meine Veranstalterin in Kanada hat seinerzeit sogar ihr Studio mit 10 solcher Liegen ausgestattet, nur damit die Teilnehmer entsprechend gute Erfahrungen haben konnten. Also das ist schon wirklich was wert. Ansonsten in diese Entspannung zu kommen, da helfen natürlich auch Aufnahmen, die mit Frequenzen unterlegt sind, die binaurale Schwingungen im Gehirn animieren, was Monroe als Fokus 10 bezeichnet hat. Der Zustand Geist ist wach, Körper schläft oder Körper ist in einer tiefen Entspannung. Das muss nicht bis in eine Schlafparalyse gehen. Das ist absolut nicht notwendig. Man kann auch außerkörperliche Erfahrungen in Bewegung erleben, wenn man die entsprechenden Werkzeuge dafür hat und mit ein bisschen Übung und Training. Das ist manchmal sogar einfacher als in dieser Starre, weil dann nämlich so Sachen wie Schluckbeschwerden überhaupt gar kein Thema sind. Das ist tatsächlich in so einer kompletten Stille eine Sache, die immer wieder von meinen Teilnehmern auch angesprochen wird. Wie kann ich das mit dem Schlucken irgendwie abstellen? Es geht nur, entweder muss ich lernen, damit umzugehen. Das geht auch. Oder ich muss meine Position ändern. Und da ist eben so eine halb sitzende Position viel angebrachter als das platte Liegen, weil da das Schlucken gar nicht mehr so präsent ist. Ja, ich hoffe, damit all diese Fragen jetzt zumindest ansatzweise thematisiert und beantwortet zu haben. Ihr dürft gerne nochmal nachhaken und dann kann ich da nochmal näher drauf eingehen, auf einzelne Punkte gerne in den Kommentaren bemerken. Als allerletztes noch eine Frage, die eigentlich ins Video der vergangenen Woche gehört hätte, weil die so ein bisschen angehängt war an ein Thema der letzten Woche, aber es war so separat, dass ich es jetzt nochmal hier reinbringe. Kommst du mal nach Berlin mit einem Seminar? Ich bin sicher, hier bekommst du viel Resonanz. Ich würde sehr gerne, aber du musst verstehen, ich habe einen langen Anreiseweg schon aus den USA und ich habe dann nicht unbedingt die Energie und die Lust innerhalb Deutschlands noch so viel zu reisen, dass ich dort alle Orte abklappe. Da müssen die Leute dann schon zu mir kommen und ich habe mich in der Hauptsache auf den Frankfurter Raum konzentriert, weil das für alle Teile Deutschlands und auch von Österreich und aus der Schweiz gut zu erreichen ist. Aber ich bin tatsächlich auch manchmal in der Schweiz und ich will nicht ausschließen, dass ich auch mal nach Berlin komme. Es ist nicht in der unmittelbaren Planung, aber unverhofft kommt oft. Es kann durchaus passieren, aber wie gesagt, im Moment ist es nicht in meiner Planung, tut mir leid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.